Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der 1. März 2020. An diesem Tag ist in Deutschland die Masernimpfpflicht in Kraft getreten. Sie gilt für Kita- und Schulkinder sowie für die Angestellten in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen. Ein Thema mit Aufregerpotenzial. Und es gab auch emotionale Diskussionen. Auch der Deutsche Ethikrat veröffentlichte eine Stellungnahme. Doch dann verdrängte die beginnende Pandemie die Masernimpfpflicht aus den Nachrichten der Öffentlichkeit. Und es folgten die Debatten über eine Corona-Impfpflicht, allgemein und einrichtungsbezogen. Da lohnt der Blick zurück. Was kann eine Impfpflicht eigentlich bewirken? Dazu, am Beispiel der Masern und eben Deutschland, ist jetzt eine neue Studie erschienen. Und Volkert Wildermuth hat sie sich angeschaut.
Für die einen ist es ein kleiner Pieks, der Leben rettet. Andere sprechen von Körperverletzung. Welche Meinung überwiegt, untersucht Sozialepidemiologin Julia Neufeind aus dem Fachgebiet Impfprävention am Berliner Robert-Koch-Institut zusammen mit Forscherinnen aus Erfurt und München.
Das sind so etwa 3/4 der Befragten, die sagen, dass sie durchaus eine Impfpflicht im Schul- und Kita-Alter befürworten würden und das so um die 10% der Leute, die das ablehnen.
An der Online-Umfrage nahmen bundesweit über 4.800 Eltern ein halbes Jahr nach der Einführung der Masernimpfpflicht teil. Diese hat tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielt, wie die ganz aktuelle Auswertung der Impfquoten zeigt.
Für die zweite Dosis ist die Masernimpfquote Kindern im Alter von 24 Monaten gestiegen von bisher ca. 70%, dann eben auf 75% im Jahr 2020, also dem ersten Jahr des Inkrafttretens des Masernschutzgesetzes. Und dann weiter auf 80% geimpfter Kinder im Jahre 2021.
Thorsten Rieck von der Abteilung Infektionsepidemiologie des RKI.
Von daher kann man, denke ich, schon ganz klar sagen, dass diese Effekte, die wir hier beobachten, eben genau in den Jahren 2020 und 2021, seitdem also die Masernimpfpflicht in Kraft getreten ist, dass die konkret eben auf dieses Masernschutzgesetz zurückzuführen sind.
Klingt gut, es gibt allerdings eine Einschränkung. Bei Schulkindern sind die Impfquoten kaum gestiegen. Das Masernschutzgesetz hat wohl vor allem zögerliche Eltern dazu gebracht, die Impfung ihrer Kinder vorzuverlegen, um sie in die Kita geben zu können. Wirkliche Impfverweigerer dagegen blieben bei ihrer Position. Die Wirkung des Gesetzes könnte auch durch Wissenslücken eingeschränkt worden sein. Hier gibt es eine wichtige soziale Dimension.
Tatsächlich sehen wir dann in den Daten, dass das Wissen gerade bei Eltern mit höherer Bildung und höherem Einkommen ein halbes Jahr nach Einführung der Impfpflicht größer ist als bei solchen Eltern mit mittlerer und niedriger Bildung bzw. Einkommen. Dass es hier also potenziell eine Ungleichheit gibt.
Dass Gesundheitswissen auch eine Frage der Bildung und des Einkommens ist, zeigt sich auf vielen Feldern. Wichtige Informationen sind entweder nicht zugänglich oder nicht verständlich. Deshalb spielen soziale Faktoren bei der Krankheitslast und auch der Sterblichkeit eine große Rolle. Diese Folgen zeigen sich meist erst nach Jahren oder Jahrzehnten. Die Wissensunterschiede bei der Masernimpfpflicht haben aber potenziell unmittelbare Auswirkungen.
Nein, das ist natürlich relevant, weil das Masernschutzgesetz, das impliziert ja auch potenzielle Sanktionen.
Wenn Kinder beim Schuleintritt noch nicht gegen Masern geimpft sind, können Geldbußen bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Wegen der Wissenslücken treffen solche Sanktionen dann eher Familien mit niedrigerem Einkommen oder geringerer Bildung. Julia Neufeind wiederholt eine alte Forderung aus der Public Health Forschung. Gezielte Aufklärungskampagnen.
Gesundheitsinformationen so einfach wie möglich, so auffindbar wie möglich zu machen, halt auch auf die Leute zuzugehen, die Leute da anzusprechen, wo sie auch sind. Das sind jetzt so allgemeine Plätze, aber im Grunde denke ich, so trägt man dazu bei, dass man letztlich auch die erreicht, die in Gefahr sind, eben so ein Stück weit hinten runterzufallen.
Daran hat es aber gefehlt, vor allem, weil die Gesundheitsinstitutionen durch die Corona-Pandemie überlastet waren. Dabei wäre eine Informationskampagne gerade bei der Einführung einer Impfpflicht entscheidend, weil die von einigen und gerade auch von Eltern mit geringem Einkommen als Einschränkung ihrer Freiheit erlebt wird.
Man beschreibt das mit diesem Begriff Reaktanz, dass Leute, die sich halt eben ärgern und das als Freiheitseinschränkung empfinden, dass die möglicherweise versuchen, ihre Freiheit sich woanders zurückzunehmen.
Konkret könnte das bedeuten, wer sich zur Masernimpfung gedrängt sieht, verzichtet eher auf andere Impfungen, bei denen es keine Sanktionen gibt.
Was wir in den Daten sehen, ist, dass je mehr die Leute sich über die Impfpflicht ärgern, umso geringer ist die Bereitschaft, die eigenen Kinder gegen andere Erkrankungen zu impfen. Und umso geringer ist auch die Bereitschaft in Zukunft, quasi die Impfintention für andere Impfungen.
Und das geht nicht etwa auf eine schon vorher bestehende Impfskepsis zurück, sondern scheint tatsächlich eine Reaktion auf den Druck der Impfpflicht zu sein. Das zeigt die Auswertung der Umfragen. Wie groß der Einfluss des Ärgers über die empfundene Freiheitseinschränkung tatsächlich ist, lässt sich schwer abschätzen. Denn die Impfpflicht führt auch dazu, dass einige Familien noch einmal mit der Kinderärztin über dieses Thema sprechen und dann auch offen für weitere Impfungen werden. Dieser Effekt scheint zu überwiegen, beobachtet Thorsten Rieck, besonders bei den Mumps-, Röteln- und Windpockenimpfungen.
Bei anderen Impfungen, wie beispielsweise die Sechsfachimpfung für Säuglinge, da sehen wir leichte Anstiege zum Jahre 2020 und 2021 hin, aber auf geringerem Niveau.
Echte Impfgegner wird man auch in Zukunft nicht überzeugen. Umso wichtiger wäre es, Familien aufzuklären, die nur zögern, und zwar so, dass sie die Informationen wirklich erreichen. Julia Neufeind.
Eine Impfpflicht, die ist jetzt kein Selbstläufer, sondern die sollte immer begleitet werden von einer guten Kommunikation. Also zu erzählen, warum machen wir das, was wollen wir damit erzielen, wo stehen wir da, also so eine Form von Transparenz, Rechenschaft ablegen und so weiter. Das ist sicherlich gut und das ist sicherlich was, was man kontinuierlich weitermachen kann.
Volkert Wildermuth über die psychologische und soziale Dimension des Masernschutzgesetzes, und erschienen ist die Studie Anfang Oktober im Fachjournal BMC Public Health.